Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin.
Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu Folge 70. Blau-Schwarz-Berlin, der Literaturpodcast, live aus der Staatsbibliothek zu Berlin unter den Linden, die heiligen Bücherhallen.
Oh ja.
Oh ja. Die erste Folge im neuen Jahr und Folge 70. Oh mein Gott, Maria, sind wir alt geworden.
Wir sind ganz schön alt, oder? Hast du auch gedacht?
Oh, aber es ist schön.
Auf jeden Fall sehr erwachsen jetzt.
Es macht immer noch Spaß. Ich bin immer noch aufgeregt.
Bist du immer noch gerne mit mir zusammen?
Ja. Es ist ja noch nicht das siebte Jahr.
Ich muss mich mal kurz ein bisschen regeln.
Wobei, Maria, weißt du eigentlich, dass wir uns dieses Jahr 10 Jahre kennen?
Ist das so? Oder reden wir aber vielleicht zu einer anderen Gelegenheit nochmal ausführlich drüber, wenn es um Freundschaft geht?
Genau, im Mai sind es 10 Jahre, dass wir uns kennen.
Das weißt du.
Naja, weil wir haben uns ja im Ortslot kennengelernt und ich habe im Mai 2015 im Ortslot angefangen.
Und da hast du Nino Haratischvili erwähnt und dann habe ich gewusst, dass
ich will ihn haben. Er kann Kaffee kochen und er kennt Nino Haratischvili.
Das mit dem Kaffee habe ich dir eigentlich nochmal neu beigebracht. Das hat gar nicht gestimmt. Können wir lange auf Sachen zurückblicken.
Genau. Wir können auch ein paar Sachen ankündigen. Ein paar Sachen, die in der Stabi stattfinden und ein paar Sachen, die in unserem Leben stattfinden.
Vielleicht einen ganz kurzen Text noch in die Instagram-Community, ihr Lieben. Wollt ihr einmal kurz sagen, rauscht nichts, hört ihr uns gut, seht ihr uns gut? Und während ihr das vielleicht einmal kurz kommentiert, sage ich euch schon mal, dass es eine neue Veranstaltungsreihe in der Stabi Berlin gibt. Und zwar heißt die Im Fokus und es heißt Auf Entdeckungsreise durch unsere Sammlung. Und man kann total exklusiv in kleinen Gruppen, nach vorheriger Anmeldung, mit verschiedenen Expertinnen sich ganz verschiedene Objekte der Stabi-Bestände mal von nahem besehen und mit den Expertinnen darüber ins Gespräch kommen. Die erste Veranstaltung war leider schon gestern, aber am 17.02. ist schon die nächste, weil wird, wie gesagt, eine Reihe. Und da geht es um Alltagsschriften aus der Kriegssammlung 1914. Am 17.03. geht es nochmal um Friedrich den Großen und es geht monatlich so weiter. Und was ich aber richtig cool fand, war auch im Mai gibt es die Geschichte der Arktis in den Karten der Stabi. Und da habe ich wirklich überlegt, wenn im Mai dann die Sonne draußen scheint, ob man sich das nicht unbedingt mal angucken
sollte. Eine erfrischende Lesung.
Dann gibt es am 6. Februar, ich weiß ja nicht, ob viele Leute wissen, bist du eigentlich tätowiert?
Mhm.
Aha, dann musst du da vielleicht nicht hingehen oder du musst gerade dahin gehen, denn am 6. Februar um 18 Uhr gibt es auch hier im Humboldt-Saal der Stabi unter den Linden der menschliche Körper als Bildträger für Tätowierungen. Und da wurde extra eingeflogen Dr. Ole Wittmann, der ist nämlich am Institut für deutsche Tattoo-Geschichte in Hamburg.
Es gibt ein Institut für deutsche Tattoo-Geschichte?
Es gibt so viel zu staunen da, oder? Und der hält nämlich einen Vortrag. Und wenn ihr dann noch denkt... Das
würde mich mal interessieren, ob der tätowiert ist.
Das willst du hingehen? Das wäre deine Chance. Am 6. Februar um 18 Uhr im Humboldt-Saal könntest du ihn das fragen. Ich bin mir sicher, dass er Fragen beantwortet.
Bist du tätowiert?
Da reden wir nicht drüber. Und am 11. Februar, es gibt lustigerweise
das
wahrscheinlich...
Das Kamerakind grinst.
Kein gutes Thema. Es gibt 3 neue Publikationen zum Bauernkrieg, Ludwig Lohmann.
Ja.
Und zwar von Lyndall Roper. Und zwar ist die, habe ich mir extra aufgeschrieben, in Oxford Expertin für die Reformation und die frühe Neuzeit in Deutschland. Und die kommt nämlich hierher und redet über ihr neues Buch Für die Freiheit. Das haben Holger Fock und Sabine Müller übersetzt. Die kennst du vielleicht.
Die haben nämlich auch übersetzt.
Das Literaturquiz.
Ja,
Mohamed Mbougassar.
Matthias Enar.
Dachte ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und Thomas Kaufmann hat ein Buch geschrieben, das heißt Der Bauernkrieg, ein Medienereignis. Und Gerd Schwerthoff hat geschrieben, Der Bauernkrieg, Geschichte einer wilden Handlung. Und diese 3 Perspektiven auf den Bauernkrieg werden von Nils Minkmar dann zusammengefasst. Also zieht euch rein, was die Stabi kostenlos, finde ich auch immer wieder
krass.
Und
wo findet man da noch mehr Informationen? Auf der Website.
Auf der Website der Stabi. Genau. Alles online und das solltet ihr euch nicht entgehen lassen, da mal rumzugucken. Oh. Ton ist gut.
Bevor du die Lyrik machst, ich will auch noch was ankündigen für Blau-Schwarz Berlin von uns.
Ach, wirklich?
Ja. Nicht nur die nächste Folge, die stattfindet am 18. Februar, könnt ihr euch schon ins Mutti-Heft schreiben.
Folge 71.
Genau, sondern auch am 9. März sind all diejenigen von euch, die es nicht so weit in die Schweiz haben oder sogar an der Schweiz wohnen, eingeladen, nach Thun zu kommen. Die sollen das mal tun. Da machen wir einen Live-Podcast.
Bling, bling, bling.
Und Vor Publikum.
Ja, tun Sie
genau,
das.
Genau, tun wir das.
Das wird richtig
genau,
schön.
9. März in Thun in der Schweiz.
Da ist das Literare Festival und wir sind eingeladen, unseren Podcast sozusagen live zu performen auf der Bühne und da freuen wir uns schon ganz doll drauf. Ich war noch nie in der Schweiz. Ich sage es nicht so gerne, es ist so peinlich, aber ich war noch nie in der Schweiz.
Gut, dass es Literaturfestivals gibt.
Das finde ich auch.
Jetzt haben wir genug angekündigt, aber jetzt langsam mal.
Und weißt du, was ich auch ganz oft gedacht habe in letzter Zeit? Gut, dass es Bücher gibt, weil ich hatte so Januar, und ich hatte auch so emotionalen Januar gerade und so seelischen Januar. Und ich glaube, seit gestern haben das ja so viele. Und ich habe mir letzte Woche in einer Buchhandlung unseres Vertrauens ein Buch gekauft, weil ich gedacht habe, ich brauche jetzt unbedingt nochmal eine Anthologie von Lyrik, nur von Frauen geschrieben und finde die so, so schön. Es ist ein Inselbüchlein und ich habe mich kurz gefragt, ob ich schon alt genug bin, mir Inselbüchlein zu kaufen. Ja. Ist das so? Ich finde sowas sehr erwachsen. Es heißt, ich richte mir ein Zimmer ein in der Luft, Gedichte von Frauen, und rausgegeben hat es Marie Bernhard und es ist mit Illustrationen von Gerda Reit versehen und ist so eine Anthologie ziemlich kreuzquer, auch durch die Zeiten, also auch nicht so erkennbar, dass es irgendwie chronologisch ist. Also es ist wirklich so ein bisschen querbeet. Man macht ein paar neue Entdeckungen und ich habe es aber deswegen gekauft, weil ich es aufgeschlagen habe und mich an meinem Festhaltegedicht festhalten konnte. Und deswegen dachte ich jetzt im Januar, Folge 70, ich lese euch mal Hilde Domin. Nur eine Rose als Stütze. Ich richte mir ein Zimmer ein in der Luft unter den Akrobaten und Vögeln. Mein Bett auf dem Trapez des Gefühls wie ein Nest im Wind auf der äußersten Spitze des Zweigs. Ich kaufe mir eine Decke aus der zartesten Wolle der sanft gescheitelten Schafe, die im Mondlicht wie schimmernde Wolken über die feste Erde ziehen. Ich schließe die Augen und hülle mich ein in das Vlies der verlässlichen Tiere. Ich will den Sand unter den kleinen Hufen spüren und das Klicken des Riegels hören, der die Stalltür am Abend schließt. Aber ich liege in Vogelfedern, hoch ins Leere gewiegt, mir schwindelt. Ich schlafe nicht ein. Meine Hand greift nach einem Halt und findet nur eine Rose als Stütze. Hilde Domin. Und da sind tolle Autorinnen drin, Autorinnen, die man kennt. Und eigentlich hätte ich natürlich Mascha Kalecko lesen müssen, weil sie heute Todestag hat. Aber da habe ich andere Pläne für dieses Jahr noch. Und ganz viele, die man aber auch, glaube ich, nicht kennt. Und es ist eine sehr schöne Sammlung.
Apropos Mascha Kalecko. Also, da gibt es auch gerade ein ganz, ganz schönes Feature in meiner Lieblingsradiosendung Lange Nacht bei Deutschlandfunk Kultur. Drei Stunden nur über Mascha Kalecko.
Wie es mir geht, wäre leichter zu seufzen als zu beschreiben. Ja. Ne?
Ja. Und ich glaube, Dota macht auch gerade eine neue Konzerttour mit.
Da wird noch viel passieren. Ich habe auch noch was vor dieses Jahr mit Mascha Kalecko, aber nicht
was
heute.
Du vor?
Das erzähle ich, wenn es soweit ist.
Aber ich bin so neugierig.
Jetzt hast du erst mal was vor. Ich habe Lyrik gelesen, dann fängst du an.
Ja, ich fange mit dem an, wovor es den meisten Respekt hat.
Das ist richtig gut, dann hast du es hinter dir.
Okay, und das ist nämlich ein bisschen fies, weil eigentlich kommt es so leicht daher, aber wenn man es dann mal erklären soll, habe ich so für mich so in meinem eigenen Privatkopf überlegt, ist es dann doch nicht so leicht, das alles zu erklären. Aber ich versuche es mal.
Du hast so viel Erfahrung beim Erklären eigentlich schon.
Ja, aber ich habe auch sehr viel Respekt vor Liv Strömquist und ihrer Art und Weise oder ihrer Fähigkeit, auch komplexe Sachen auf eine anscheinend sehr leichte und simple Art zu erklären. Und zwar, wir kennen ja alle Liv Strömquist von ihrem bahnbrechenden Comic Der Ursprung der Welt.
Da hat es
angefangen. Von 2017, da ist sie so berühmt geworden. Das ist eine schwedische Comiczeichnerin, / Soziologin, Philosophin, die eigentlich so Sachbuch-Comics macht letztendlich. Sie sagt auch von sich selbst, dass sie eigentlich überhaupt nicht gut malen kann. Und es ist auch so, würde ich jetzt nicht ganz abstreiten, dass sie jetzt nicht so die hypertalentierteste Malerin oder Zeichnerin ist, weil die Comics eigentlich ziemlich naiv aussehen. Also das sind so ziemlich plumpe Bilder, so auf den ersten Blick, sehr flächig, zweidimensional. Aber es macht trotzdem total Spaß, die anzugucken, weil da auch in diesen Bildern ein ganz großer Humor ist. Also ich finde, das, auch wenn das simpel aussieht, ist es, glaube ich, gar nicht so leicht, auch so malen zu können. Genau, nach Ursprung der Welt gab es ja noch Ursprung der Liebe und noch so ein paar andere. Das ist jetzt, glaube
ich, fühl's nicht.
Genau, über Leonardo DiCaprio.
Ziemlich witzig.
Genau, und jetzt hat sie eins neu veröffentlicht im Avant Verlag Ende letzten Jahres. Das Orakel spricht in der Übersetzung aus dem Schwedischen von
Katharina Erben.
Das
ist ganz schön dick.
Ja, das Buch.
Für Liv Strömquist ist es, also wenn man so denkt, ach, Liv Strömquist, also oft sind das ja so eher dicke Hefte in letzter Zeit gewesen.
Aber ja, wobei genau, ich habe auch echt einen ganzen Tag gebraucht, dick. Das zu lesen. So. Und zwar, das Orakel spricht, da geht es eigentlich im Großen, also so das, die grobe Überschrift geht es darum, um so Selbstoptimierung. Also wie wir uns jetzt als Menschen im Spätkapitalismus, das ist ja immer so der Horizont, oder im Neoliberalismus, der Horizont, unter dem Liz Strömquist alle ihre Analysen und Geschichten so verortet. Und jetzt bei das Orakel spricht, geht es darum, dass halt Menschen immer so angetan sind, möglichst Dinge zu tun, die ihr Leben vermeintlich in irgendeiner Art und Weise verbessern sollen. Also gibt es so das Wort Selbstoptimierung oder andere sagen Coaching oder andere sagen Therapie dazu oder so. Also so dieses, in diesem Feld ist es so viel auch, was so durch die sozialen Medien transportiert wird. Also es ist so,
dass man immer besser, schöner, schneller sein muss.
Ja. So, das ist so das Grundsetting und dann schaut sie so in verschiedene Bereiche hinein. Zum Beispiel steigt sie direkt ein, das ist total witzig, kritisiert sie so diesen Trend, dass man seine Morgenroutine so in irgendeiner Art und Weise veröffentlicht. Ne? Dass man so sagt, ja, man steht halt früh um 5 auf, dann meditiert man eine halbe Stunde und sie macht dann so, ja, dann die Mutter, die rudert dann 3000 Meter, dann trinkt sie 6 Liter Wasser, dann reibt sie sich mit irgendwelchem Kokosöl ein.
Ich fühle mich.
Genau, und sowas. Und da zählt sie so ein paar Leute auf. Und es ist natürlich alles ein bisschen übertrieben und zugespitzt. Aber im Kern geht es halt darum, dass Menschen das sehr öffentlich so tun. Und dann fragt sie, naja, warum machen die denn das so? Und dann kommt der Tod ins Spiel. So, weil alles so auch darauf hinausläuft, dass man so durch bestimmte Handlungen der Meinung ist, sein Leben in irgendeiner Art und Weise zu verbessern und womöglich zu verlängern. Also man übernimmt so die Herrschaft über eine bestimmte Art von Existenz, die man auf der Erde hat, wo sie sagt, naja, aber der Tod kommt trotzdem irgendwann. Da kannst du so viel meditieren, wie du willst. Es ist zu einem bestimmten Grad willkürlich und sowas. Und es ist so nur eine vermeintliche Kontrolle, die man sich so aneignet. Und diese Kontrolle, und dann macht sie halt dann wieder so diesen Sprung, da geht es, glaube ich, auch echt viel mit Eva Illouz, so in dieser Kapitalismuskritik oder in diesem Neoliberalismus, dass man kann praktisch, wenn man so richtig ehrgeizig ist, wird in der Arbeitswelt ja auch oft erzählt, wenn man so richtig ehrgeizig ist, dann schafft man es auch zu einer ganz bestimmten Form von Glückseligkeit, Gesundheit, man ist dann beliebter oder sowas.
Weil man sich so holt, was man verdient.
Ja, wenn man sich so selber so trimmt und irgendwie ganz früh aufsteht und ganz, Leben ganz besonders ernährt und sowas. Und das erzeugt halt so diese Vision davon, ja, wir können irgendwie uns alles selbst bestimmen. Wir sind der Herrscher über unsere eigene Existenz. So. Und das macht sie halt an so kleinen Sachen wie schon dieser Morgenroutine fest, aber auch an anderen Sachen. Und dann gibt es auch, sagt sie zum Beispiel, dass dieses ganze Therapiemodell von Leuten, die so auf Instagram oder in Social Media so Therapien propagieren, sozusagen, naja, du kannst mal in deine Kindheit gehen und da lief das und das falsch oder vielleicht, oder so dieser Traumabegriff, den kritisiert sie auch sehr, dass der so inflationär benutzt wird und entlarvt aber dann viele dieser auch sehr prominenten Menschen, die öffentlich über Therapiebedarf reden, den Menschen erst so diesen Therapiebedarf eigentlich einreden. Und dann gibt es wie so eine Art Heilungsparadox, dass nämlich durch den Wunsch, eigentlich Leute zu heilen, erst die Krankheit entsteht. So, ne? Weil vorher wussten die das gar nicht. Aber wenn du sagst, ja, oh, ich habe dich jetzt mal so angeguckt und deine Kindheit, also da ist ja richtig viel im Argen mit deinem Papa und deiner Mama und sowas. Und du denkst, oh Gott, ja, ich muss unbedingt in Therapie gehen. Aber bevor du mich als Therapeut kennengelernt hast, wusstest du das gar nicht, hast gar nicht das Gefühl gehabt, dass du eigentlich krank bist. So, ne? Und so erzeugt es die Lösung für die Krankheit ist dadurch, dass sie das selber ausspricht, dass du krank bist. So. Und das ist so ein Zirkelschluss und dass ein ganz großer Markt halt da ist für Coaching, Therapie, auch meinetwegen alternative Therapiemethoden, auch im Buchbereich. Es gibt ganz, ganz viele Ratgeber dazu, die Leben im Jetzt-Zeugs, so, die halt darauf abzielen, eigentlich erst ein Defizit zu benennen bei den anderen und das dann vermeintlich zu beheben, was aber vielleicht erst durch die Benennung entsteht. So. Und das erklärt sie halt auf eine sehr witzige Art und Weise, oder? Dann gibt es was so, dann diese, wie heißt das, Hypergamie, also so Männlichkeitsberater irgendwie, die sagen, ja, so und so musst du deine Beziehung führen. Also das sind so Männer.
Das sagen sie Männern.
Genau, das sind Männer, die das anderen Männern sagen. Da gibt es einen, wie heißt der? Ich hatte den aufgeschrieben. Rollo Tomasi, ich kannte den vorher auch, ne? Ist ein super, super einflussreicher Influencer, der sagt halt, ja, du musst deine Frau warten lassen. Also du darfst nicht zu ihr gehen, sondern du stellst es in den Türrahmen, dann kommt sie zu dir und sowas. Und dadurch wirst du deine Beziehung festigen. Und
das habe ich von meiner Hundetrainerin auch
genau,
mal gehört.
Ja, es sind total Analogien zu einer Art Abrichtung eigentlich. Ne? Es ist nicht so eine Art auf Augenhöhe, sondern es ist klar, der Mann ist das Alpha-Tier und erst wenn du die artikulierst, dann wird deine Frau das auch richtig lieben. So. Okay. Weil sonst nimmt die dich als Lappen wahr. Mhm. Ja, genau, und das ist ein ultra-patriarchales Prinzip und das erklärt sie halt so an diesen Männlichkeits-Consultings, Beraterinnen und so. Oder auch was Schönes, es gab meine an Meghan, der Ehefrau von Prinz Harry, genau, die dann irgendwie bei so einer Straßenaktion Prostituierten in irgendeiner Art und Weise helfen wollte und den so gesagt, ja, seid glücklich und alles Mögliche. Und eigentlich war nur die Geste, dass sie in dem Moment, wo sie anderen vermeintlich hilft, dass sie sich eigentlich nur selbst reinwaschen. Und es geht gar nicht darum, was haben die eigentlich für Bedürfnisse. Es geht gar nicht darum, dass die jetzt von irgendeiner prominenten Person gehört bekommen, sei glücklich oder so be happy. Oder, ja, genau. Also die Verlogenheit von Charity, die oft eigentlich nur diejenigen oder das Leben derjenigen verbessern soll, die Gebenden sind und nicht die Nehmenden sind. So. Also es ist wie so eine Art Charity-Greenwashing oder sowas.
Okay.
Zum Beispiel. Und also frühstückt sie so, ich habe das jetzt nicht so lustig erzählt wie sie.
Aber sie macht das lustig?
Naja,
es klingt so, als müsste man danach sein ganzes Leben überdenken.
Na, man sieht das zumindest kritischer, so diese ganze Selbstoptimierungssache und sowas und auch ein bisschen gelassener. Sie sagt so, ja, der Tod kommt halt irgendwann, chill.
Aber
so,
vielleicht bist du entspannt, wenn du viel
genau,
meditiert
und hast. Man erlaubt sich vielleicht auch mehr Zigaretten und mehr Alkohol, wenn man denkt, ja, also diese Logik, dass wenn man jetzt ganz besonders nach ganz bestimmten Regeln lebt, dann lebt man halt besonders lange. Heißt noch lange nicht, dass man dann ein gutes Leben führt. So.
Ja.
Genau. Und da geht es dann halt in so eine philosophische Schiene. Was ich interessant fand, ist, dass sie diesmal relativ viele Männer zitiert. Mhm. Also Zizek ist halt immer eine ganz große, wichtige Sache für, okay, die Eva Illouz natürlich auch, kein Mann, aber Sigmund Baumann fand es auch ganz interessant. Mhm. Genau, und da geht sie so durch die Philosophie, Soziologie, Geschichte und
also
erklärt so Phänomene
und
der Gegenwart.
Also unterhalten
ja.
sozusagen, wie genau. immer bei Livström.
Ja. Also sehr, sehr und irgendwie auch lustig. Ich glaube, der Witz entsteht echt durch die Bilder, das kann man so...
Das kriegt man schwer, also so Comics ja. finde ich sowieso total schwer zu beschreiben, weil du ja eigentlich so einen Effekt hast beim Lesen, den du im Erzählen danach gar nicht wiedergeben kannst, wenn du das Bild sozusagen nicht mittransportierst. Hm. Also geht jetzt alle in die Buchhandlung und guckt in den neuen Livström-Quest rein oder in die Bibliothek eures Vertrauens, die haben es bestimmt auch da.
Ja, ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs okay erklärt.
Du hast es okay erklärt.
Das sind so Bücher, ich denke bei Livström ist immer, ich könnte es eigentlich danach direkt nochmal lesen, weil ich sowieso die Hälfte noch gar nicht gecheckt habe.
Aber ist voll gut.
Das kann man bei Livström Comics auch sehr gerne machen, weil die lesen sich halt gut. In der Übersetzung von
Katharina
Erben, ist auch ein schöner Name, im Avant Verlag erschienen. Kann ich sehr empfehlen.
Das ist ein schöner Name.
So, was hast du uns jetzt mitgebracht?
Nur schöne Bücher heute. Ich habe nur wirklich schöne Bücher. Und eines, also ich bin in beide Bücher ganz verliebt, aber in das hier war ich zuerst verliebt, weil ich habe es noch also über den Jahreswechselzeitraum gezogen. Ich habe so ein bisschen Angst, wie du, dass du es schlecht erklären kannst. Ich kann es auf jeden Fall auch vielleicht nicht so gut erklären, aber vor allem habe ich auch so gedacht, das ist auch ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Denn Samantha Harvey hat für Umlaufbahn den Booker Prize bekommen letztes Jahr, also den wichtigsten englischsprachigen Literaturpreis und ist tatsächlich also wirklich auch in aller Munde. Ich hatte von ihr vorher schon ein Buch darüber gelesen, so eine Art Essay-Sammlung, auch schon übersetzt von Julia Wolf, die das ganz großartig gemacht hat, da komme ich aber später noch zu. Da ging es darum, dass sie nicht schlafen kann und was das mit ihr macht. Ich glaube, das hieß das Jahr ohne Schlaf. Und jetzt hat sie eben diesen Roman, der Umlaufbahn im Deutschen heißt. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich glaube, ich bin auch erst durch den Booker Prize darauf aufmerksam geworden, dass ich es unbedingt lesen will. Und die Geschichte beschreibt eine sozusagen ISS-Station und 6 Menschen, die auf dieser Station um die Erde kreisen. Also sie redet immer davon, dass es 4 Astronauten sind und innen und 2 Kosmonauten, weil die sozusagen aus Russland kommen. Es sind, glaube ich, 4 Männer und 2 Frauen. Sie kommen aus verschiedenen Nationen. Sie haben verschiedene sozusagen Spezifikationen, untersuchen dort auf dieser Raumstation, wie sich Dinge eben verhalten. Aber eigentlich greift das ein bisschen vor. Entscheidend ist, diese Raumstation zirkelt sozusagen um die Erde. Das ist auch ganz cool, weil vorne im Buch, wenn man sich das mal genau vorstellen will, ist auch so eine kleine Skizze, wie sozusagen die Umlaufbahnen verlaufen. Und es ist eben so, dass die so fliegt und so schnell ist, dass die im Laufe von 24 Stunden 16 Mal die Sonne auf- und untergehen sieht. Also in einer Tagesspanne geht da die Sonne sozusagen 16 Mal auf und unter, weil sie eben diese Umlaufbahnen so, so beschreibt. Und es ist eben eine Raumstation, die ganz, ganz akribisch genau beschrieben wird. Also ich frage mich die ganze Zeit, wie hat sie das hingekriegt, das so toll und so poetisch. Also ich bin keine Science-Fiction-Leserin. Ich habe überhaupt kein großes Interesse daran an, wie funktioniert der Mensch im Weltraum oder sowas. Aber die Sprache, die sie findet, um zu beschreiben, wie sind diese sechs Menschen dort untergebracht, was essen die, worüber denken die nach, wovon träumen die, auch was arbeiten die, was passiert mit ihren Körpern, was passiert mit ihren Muskeln, was müssen sie für Sport machen, aber auch, was haben sie natürlich für Forschungsinteressen, aber auch, was geht in ihrem Kopf vor, was passiert auf diesem engen Raum, wonach sehnen die sich, was vermissen die, was ist das, wenn du fast alleine im Weltraum bist, aber auf so engem Raum mit sechs Leuten, mit denen dich eigentlich nichts verbindet, außer so eine Passion und sicher auch eine Profession. Und du bist mit denen zusammen, auch wenn man sich in einzelne Schlafkabinen legt, aber man ist ja doch sehr eng. Und du vermisst Leute, weil du siehst die Erde und du siehst, nicht wo dein Haus steht, aber du siehst zumindest ungefähr die Länder, über denen du bist. Du siehst, es wird ganz großartig beschrieben, was man sozusagen mit diesem Abstand dieser Raumstation von der Erde sieht, die ja da ist und wo man auch weiß, da sind noch Leute, die man liebt, die man vermisst. Das ist so ein poetisch kluges, schönes, tolles Buch. Es hat nur 220 Seiten ungefähr. Es hat eine ganz, und Julia Wolf, das möchte ich nochmal ganz doll feiern, hat das so brillant und so großartig übersetzt, dass du diese Poesie die ganze Zeit spürst. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, das ist ganz genau und es ist trotzdem kunstvoll und schön geschrieben. Du hast ganz viel, was du lernst über Metaphysik, über Geografie. Also ich habe Worte gehört, die ich kannte, weil ich wusste, auf der Erde gibt es das. Und dann wird beschrieben, wie sie gerade über dieses Gebirge und jenes Flussdelta. Und es ist also in dieser sachlichen Thematik total poetisch beschrieben. Es ist überhaupt nicht plotgetrieben, also es passieren...
Gibt es nicht so Techtelmechtel, oder?
Nee, es geht gar nicht darum, ob es Techtelmechtel gibt, das ist tatsächlich interessant. Es geht auch nicht darum, ob irgendeiner klaustrophobische... überhaupt nicht.
Aus Versehen der Schlauch abgeschnitten wird oder so?
Nee, gar nicht. Aber es hat trotzdem eine Spannung und einen Sog, den man sich überhaupt nicht entziehen kann. Was allerdings passiert, und das ist ein interessanter Move, ist, sie macht, ohne dass es... anstrengend oder sachbuchartig wird, immer wieder auch so Ausflüge, weil sie natürlich anhand der verschiedenen Figuren und man folgt mal der einen, mal der anderen ein bisschen
auch
enger.
Das eben auf der man Erde, was die hatten? Oder?
Ein bisschen. Okay. Also bei einer zum Beispiel stirbt die Mutter, das erfährt sie, während sie da draußen auf dieser Raumkapsel ist und sie soll eigentlich noch, also diese Fahrt, ich glaube, geht 9 Monate. Wenn ich mich nicht täusche, und es waren viele Zahlen schon auch, also mit 24.000 Stundenkilometern unterwegs. Und die Mutter stirbt und es ist halt ganz klar, okay, die wird beerdigt und sie kann auch nicht dabei sein. Und es gibt einen Taifun, der sich ankündigt, den sie sozusagen schon sehen, lange bevor die Erde ihn spürt, sehen sie, wie er sich sozusagen aufbaut. Und einer von den Astronauten erinnert sich dann, dass er genau in diesem Gebiet Freunde hat. Und natürlich zieht das dann eben solche Schleifen. Und was es aber auch macht, ist, wenn sie so anfangen zu sehnen und sich zu erinnern und über Geschmäcker, Gerüche, Dinge, die ihnen gerne jetzt mal zufällig passieren sollten. Es hat so eine ganz große Poesie, auch wenn der Urknall miterzählt wird, wie das Universum entstand miterzählt wird, wenn die Geschichte der Raumfahrt, das wollte ich eigentlich erzählen, miterzählt wird, weil die einzelnen Figuren ja Gründe haben, warum sie diesen Beruf gewählt haben. Und es wird nicht so strategisch, chronologisch erzählt, aber es fließt immer mal wieder ein, ja. Also auch große Katastrophen, die im Verlauf der Raumfahrt passiert sind. Und was auch sehr witzig ist, die werden dann irgendwann, heißt es dann so von der Erde sozusagen, so ihr werdet gerade überholt, weil irgendwie eine andere Rakete gestartet ist und gerade 4 Leute, glaube ich, auf den Mond in der gleichen Zeit auf dem Mond landen. Also da kriegt es dann diesen sehr fiktiven Charakter in diesem ansonsten fast, also überrealistischen Raumfahrtroman. Und dann denkt der eine natürlich schon so, boah, die haben jetzt den geileren Job. Wir sind zwar alle in so einer super Ausnahmesituation, wir haben alle einen Blick auf die Erde, die sonst, aber die dürfen auf den Mond. Das hat so, es hat auch eine ganz, ganz große Komik, ist zu viel gesagt, aber es hat so einen zarten Witz auch oft. Es hat eine große Traurigkeit, es hat eine ganz große Tröstlichkeit, weil die diese Blicke auf die Erde und diese Blicke auf das Leben in dem Raumschiff und eben auch unten immer so überbordend schön sind und man so denkt, doch, das lohnt sich. Es lohnt sich irgendwie, sich um diesen Planeten zu kümmern. Es lohnt sich, um Menschen zu kümmern. Also auch wenn man da manchmal dran verzweifelt gerade und das nicht mehr so richtig glauben will, ist genau dieser Abstand so wohltuend, um doch zu wissen, okay, das lohnt sich, sich hier anzustrengen und sein Zeug weiterzumachen, egal was man gerade macht. Und ich bin Samantha Harvey unglaublich dankbar. Und Julia Wolf, dass sie es so toll übersetzt hat.
Den Mut muss man auch erstmal haben, so ein Buch, also so ein Setting für eine Geschichte in der ISS anzusiedeln. Und das auch nur dort oben. Ne?
Also die ist nur dort oben. Und es ist super ist ja gut recherchiert. Und es ist literarisch. Also es gibt dann manchmal auch so kurze Listen. Dann gibt es was, es liest sich ein bisschen wie ein Gedicht. Also es ist, aber nicht experimentell. Sie scheint, das ist genau der Roman, den Samantha Harvey schreiben musste, glaube ich. Und ich bin froh, dass es ihn gibt.
Und spielt dieser ganze Weltraumtourismus auch eine Rolle? Und diese, also weil Müll, das wird ja gerade viel diskutiert, dass also, da jetzt bestimmte Leute ja. ganz viele Satelliten hochschicken. Und
ja, also nicht auf so eine überbordend laute politische Weise, aber die gehen natürlich auch, also es ist auch spannend, was ist auch toll, wenn du raus darfst, ne? Wenn du die Raumstation verlassen darfst, weil du natürlich was zu tun hast draußen wirklich im Weltraum. Und da geht es natürlich auch darum, dass diese man dann Spacewalks, den Müll aufsammelt, der da rumliegt und dann wird einem das klar und man denkt beim Lesen so, boah, wow. Und es hat aber keine, also es kommt nicht mit so einer didaktischen Botschaft, die dir so erklärt, so hier, tritt mal irgendwie Greenpeace bei, aber es ist ein absolut großartiges Buch. Es ist anstrengend und toll und schön und warm und
verdient
klug.
Den Booker-Preis.
Super verdient. Ich bin ganz glücklich, dass es den bekommen hat.
Hast du das zwischendurch mal draufgeschaltet?
Nee, habe ich extra nicht gemacht, ich weiß.
Man kann sich, die ISS hat eine Livecam 24 Stunden am Tag, wenn ihr das googelt. Ja. Könnt den ganzen Tag bei der ISS aus dem Fenster gucken und die dreht sich aber, also es ist immer ein paar Stunden, ist sie schwarz oder weiß nicht, ein paar Minuten, weil sie halt dann in die andere Richtung guckt, die Kamera. Und dann, wenn sie sich aber wieder Richtung Erde dreht, dann kann man halt auch echt so Afrika und alles erkennen. Das ist ziemlich magisch.
Aber das
magisch.
Ich hatte es so vor Augen und es war so schön. Ich gucke mir das bestimmt irgendwann nochmal an, wenn es so ein bisschen
Hintergrund irgendwie statt Kaminfeuer. Ja,
genau.
Ist echt toll.
Aber ich fand das jetzt, ich habe das vor meinem inneren Auge gesehen, nur weil Samantha Harvey es beschrieben hat. Und keine Ahnung, was die gemacht hat, um so toll zu recherchieren und trotzdem
keine Kosmonautin.
Nee, und kein Buch zu schreiben, was irgendwie das ganze Wissen so rausplauzen lassen muss, weil es ist bestimmt anstrengend gewesen, das irgendwie alles rauszufinden, wie man da so lebt und umgeht und so weiter. Aber sie macht das so ganz elegant. Es ist ein ganz elegantes, tolles Buch. Ja.
Und wird erklärt, wie man auf Toilette geht auf der ISS?
Ja. Wird auch erklärt.
Ich hatte letztens nämlich auch ein Buch gelesen, wo zum Teil auf der ISS spielt.
Was denn für eins?
Hat dieser Thriller von der Judith Kriendl.
Kriegel,
genau, vom Berliner Zimmer Podcast, da war ich ja mal Gast.
Ja.
Und haben wir über ihr Buch gesprochen und da ist auch eine der drei Handlungsebenen ist auf der ISS. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie die auf Toilette gehen.
Ja, das wird hier erklärt.
Ja,
und auch, dass sie sich was wünschen, was man nicht mit dem Löffel und nicht mit dem essen und nicht mit dem Strohhalm trinken muss. Ja.
Tja, aber wir verraten es jetzt nicht, wie die das machen.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber es steht auf jeden Fall drin und so viel Schönes, Menschliches steht drin. Man mag Menschen danach noch viel, viel lieber. Okay, und Mäuse. So, aber mehr sage ich jetzt wirklich nicht. Now you.
Ich weiß nicht, ob man nach diesem Buch Menschen mehr mag als vorher, aber zumindest wird man das Schreiben von Lena Albrecht vielleicht ein bisschen mehr mögen als vorher. Oder überhaupt mögen.
Aber es ist nicht ihr Debütroman, ne?
Nee, es ist schon ihr zweiter Roman. Lena Albrecht kennen wir schon, die hat nämlich Wir im Fenster geschrieben, 2019, war ihr Debütroman. Den habe ich aber, glaube ich, nicht gelesen.
Ich auch, 2019. Mhm. Das ist,
Und man kennt sie vielleicht, weil sie dieses Writing with Care Rate Festival.
Daher kenne ich sie.
Ja, warst du dann jetzt auch in...
Da habe ich so eine kleine Rand...
hast du ein bisschen moderiert oder sowas?
Ja, ich habe so den Chat beobachtet.
Oder sowas, genau, du hattest da... eine Aufgabe. Genau, jetzt ist Weiße Flecken im Fischer Verlag erschienen, schon letztes Jahr. Ich finde, das ist ja überhaupt jetzt eine schöne Phase oder so, habe ich gedacht, so Dezember, Januar, weil man vielleicht nochmal die Bücher aus dem letzten Jahr ein bisschen nehmen kann, die man noch nicht geschafft hat zu lesen und die man sich nochmal so aus diesem Stapel der ungelesenen Bücher raussucht, bevor dann so ab Ende Januar, Anfang Februar halt schon wieder die Frühjahrstitel kommen.
Das ist eine schöne Phase, das stimmt.
Genau, und ich wollte unbedingt noch von Lena Albrecht Weiße Flecken lesen, weil erstens das Cover wunderschön ist, also finde ich es wirklich herausragend.
Schreib mal
schön.
Kurz für die Podcast-Hörerin, was du
Also das hat einen, so würde ich sagen, orangen Hintergrund und da ist ein violett-rosanes Foto drauf oder sieht aus ein bisschen wie ein Foto, aber von einer Frau, die ein schwarzes Kleid anhat und der Kopf ist aber nicht da, sondern es ist eine Wolke. Mhm. Also irgendwie ein bisschen poetisch, melancholisch, nachdenklich. Mhm. Und auch eine Weite, man könnte denken, dass sie am Ende eines Kontinents steht und auf den Ozean guckt. Aber sie hat halt keinen Kopf, sondern nur ein kleines Wölkchen. Übrigens, bei Liv Strömquist wird Gott wie eine kleine Wolke mit einem lachenden Gesicht drauf dargestellt.
Das finde ich also, eine gute Idee. Ja. Das wird der Göttin gefallen.
Genau. In Weiße Flecken, da geht es nämlich um ein Thema, was mich schon eine ganze Weile interessiert, nämlich um die deutsche Kolonialgeschichte in Afrika. Mhm. Und die aufmerksamen ZuhörerInnen von euch werden sich vielleicht daran erinnern, dass es letztes Jahr Adiku.
Ja.
Habe ich das hier besprochen?
Von erinnere ich mich selbst. Rett.
Raphael Rett, genau.
Ja, ich glaube, in der Dezemberfolge.
War sogar in der Dezemberfolge. Siehst du mal, schon so lange her. Und das ist interessant, weil der Roman ist in drei Teile aufgebaut. Und der erste dieser drei Teile und ich glaube auch der zweite dieser drei Teile, der spielt in Togo. Und das ist also genau ein ähnliches Setting eigentlich wie Raphael Rett, aber trotzdem ein ganz eigener Zugang. Und zwar geht es da um Ellen, die nach Togo reist, weil sie so ganz spontan von einer Professorin einen Forschungsauftrag bekommen hat, Leute zu interviewen zur Migrationsgeschichte. Mhm. So, die, genau. Und weil sie einen Onkel hatte, der in Afrika, ich glaube in Namibia war das, zu Geld gekommen ist. Und das Dritte, und das ist vielleicht so der Hauptgrund, sie hat eine Urgroßmutter, die sehr wahrscheinlich von einer lateinamerikanischen Sklavin abstammt. So. Mhm. Genau, also es ist in ihrer eigenen Familiengeschichte, es ist ein bisschen, also so, sowohl Afrika als auch Lateinamerika, Panama, es spielt eine Rolle und sie als deutsche Mitteleuropäerin weiß, also oder vermeintlich weiß, guckt dann nun jetzt, okay, was kann ich eigentlich darüber wissen, über diese Vergangenheit. Und es ist halt interessant, wie sie dann da rangeht und dann interviewt sie Leute und zum Beispiel eine Schneiderin, die mit ihrer Familie versucht hat oder die auf einmal so Deutsch konnte und fragte, warum kannst du Deutsch? Und meinte sie, ich war in Deutschland und habe das dort versucht und dann wurden aber FreundInnen von mir nachts aus dem Heim irgendwie rausgezogen und abgeschoben, ganz, ganz brutal, kleine Kinder und sowas. Und erzählt sie von Abschiebegeschichten und dann meinte sie, bevor mir das selber passiert ist, sind wir lieber freiwillig zurückgegangen, so, weil es war klar, dass es früher oder später passiert. Und dann meinte sie, das ist für die Leute, die halt aus Deutschland abgeschoben werden oder die halt, also gebürtige AfrikanerInnen, die in Deutschland eine Zeit lang versucht haben zu leben und dann halt wieder zurückgegangen sind, dass die eigentlich geächtet werden in Afrika, weil so heißt, ihr habt es halt nicht geschafft, euch in Europa zu behaupten, mit euch muss irgendwas falsch sein, es muss irgendwas nicht stimmen. So. Und deswegen kriegen die oft keine Jobs mehr so richtig und haben es ganz schwer. Und interessant fand ich auch, dass sie in dem Augenblick, also sie geht dann zum Beispiel auch auf einen Friedhof mit einem Bibliothekar und der zeigte die ganzen Gräber von Deutschen oder von Weißen. Und da wird so klar, dass wenn man nach Afrika geht, halt auch die... wenn man jetzt im 21. Jahrhundert als weiße Person nach Afrika geht, halt auch die eigene Geschichte mit verstehen lernen. Das ist nicht nur die Geschichte schwarzer Menschen in Afrika und die Sklaverei, sondern es ist halt auch immer so die Geschichte von meinetwegen Deutschland und der deutsche Kolonialgeschichte. Und dann gab es ja mal so diesen berühmten Satz von Bülow, auch Deutschland braucht einen Platz an der Sonne. Und Togo war halt eine ganze Zeit lang deutsche Kolonie bis zum Ersten Weltkrieg und dann wurde es französische Kolonie. Und da haben halt die Deutschen ihre Spuren hinterlassen. Und zum Teil, also klar, viele haben dort sehr, sehr schlimme Verbrechen begangen. Aber es gab auch welche, die dann meinetwegen die Kinder dieser Verbrecher waren. Die sind halt dort aufgewachsen. Für die ist es halt auch ihr Land mehr oder weniger gewesen. Und diese Geschichte zu begreifen, wie das so sich überlagert. Und das macht sie aber nicht in so einem Duktus von, okay, ich gehe jetzt dahin und verstehe mal alles. Sondern sie geht dahin und merkt, so richtig viel verstehen kann ich eigentlich gar nicht so. Also das sind immer nur so wie so kleine Versatzstücke von Bruchteilen von Geschichten, die aber auch zusammen keinen kohärenten Plot ergeben, sondern das sind so auch immer wieder so wie Aneignungen, wo sie sich fragt, darf ich eigentlich jetzt hier stehen, darf ich und darf ich diese Fragen stellen, habe ich das Recht, hier zu sein? Mhm. Und dann geht sie auch nach Ghana, das ist so das Nachbarland von Togo, und da gibt es hier Cape Coast, und das ist so eine der Orte gewesen, wo dann die ganzen Sklavenschiffe halt rüber nach Amerika gegangen sind. Also da sind aus ganz Afrika oder aus dieser ganzen Region dort halt die Sklaven in diese eine Hafenstadt.
Und von da an weiter.
Gebracht wurden, und dann und dort wurden die halt zum Teil auch Wochen und Monate lang erstmal festgehalten, bis die verkauft wurden und sowas. Und man kann halt noch in diese, das beschreibt sie ganz eindrücklich, in diese Katakomben hinein, wo die halt auch so gefangen gehalten wurden.
Ja, man sieht, sie ganz toll drüber
geschrieben. Genau, man sieht noch die Striche an der Wand und so. Es ist eine sehr, sehr intensive Leseerfahrung, aber es sind also, sie entwirft gar nichts, das hatte ich vielleicht ein bisschen vermisst, oder ich habe am Anfang gedacht, dass sie mir auch was erklärt, wie so ein Geschichtsbuch, so okay, dann ist das passiert und der war da wichtig und dann ist das passiert, aber das macht sie nicht. Sondern also
steht auch Roman drauf.
Genau, es steht auch Roman drauf, aber man könnte ja auch sagen, also das ist ein bisschen didaktischer daherkommt, aber es macht sie gar nicht. Sie geht eher so von so einer tastenden, sehr zurückhaltenden, forschenden Perspektive
aus. Aber
wie
schön eigentlich, oder?
Wie genau, also auch so eine demütige Haltung, wie man vielleicht auch eine deutsche Perspektive auf die ganze Kolonialgeschichte wünschen würde.
Ja.
Und genau, und dann im zweiten Teil wechselt sie von der Ich-Perspektive in die dritte Person und schreibt über diese Ellen, dass ihr dann noch so ein paar Sachen passieren. Sie hat einen ganz schlimmen Unfall, und dann kommt es so langsam wieder auch ihr deutsches Leben immer mehr. Spielt dann eine immer größere Rolle. Und im dritten Teil, das finde ich dann auch sehr spannend, schreibt sie wieder eine Ich-Perspektive über ihre Urgroßmutter. Und ihre Urgroßmutter ist ein Kind von einem Deutschen, der nach Panama ausgewandert ist, in Panama mit einer wahrscheinlich Sklavin drei Kinder gezeugt hat. Und ihre Urgroßmutter war, glaube ich, das Kind der dreien, die am weißesten aussah. Und dieser Urgroßvater ist dann halt zurück von Panama nach Deutschland und hat dann in Deutschland ein Kolonialwaren- oder Antiquitätengeschäft aufgemacht, sowas. Und sie erzählt dann so die Geschichte ihrer Urgroßmutter als schwarze Frau. Ich glaube, in so 20er, 30er Jahren. So. Mhm. Also, oder was heißt schwarze Frau? Die war relativ hell wahrscheinlich, aber halt hatte auch so grauses Haar und sowas. Und dann gab es bei den Nazis diesen Test, wenn man einen Stift in die Haare steckt und er fällt nicht runter, dann ist man halt genetisch unrein, sowas. Und dann gab es so die ganze Frage der Arier-Nachweise und sowas. Und wie sie praktisch als, wo der da in der, so als so praktisch wie so Kind aus einer Mischehe entstanden, wie sie dann praktisch in Deutschland sich behauptet hat. Und sie war so dann so eine ganz taffe Frau und ganz stark und hat so versucht und auch so durch so eine gewisse Verpanzerung nach außen sich zu behaupten und sowas, und nimmt aber dann trotzdem ein sehr, sehr tragisches Ende.
Oh, das hier bitte
und nicht. Und das Interessante ist, also was sie da macht, sie hat auch wieder so eine sehr tastende Bewegung. Sie erzählt dann zum Beispiel von diesen Völkerschauen, die es hier auch im Treptower Park gab. Das muss dann eigentlich aber vor dem Ersten Weltkrieg gewesen sein. Ich glaube, es war also so 1910 oder sowas, wo in den Tiergärten und sowas dann Menschen halt aus Afrika ausgestellt wurden. So, das übrigens gab es einen ganz tollen Film letztes Jahr, Der vermessene Mensch. Hast du den gesehen?
Ich habe es abgebrochen.
Der ist dolle, weil die Schädel waschen und sowas. Ja. Genau. Ich fand den eigentlich sehr gut, weil der halt auch erzählt, also da geht es auch um den Völkermord an den Herero. Aber diese ganze Verantwortung von Deutschland in Afrika oder diese ganze Kolonialgeschichte, ich habe das in der Schule so gut wie gar nicht beigebracht bekommen.
Auch nicht.
Und wenn dann auch eher so, die EuropäerInnen, haben sich Afrika ein bisschen aufgeteilt, da gab es diese zwei Konferenzen.
Und war ja auch wichtig, dass wir das gemacht haben. Also es hatte irgendwie auch
genau, der Platz an der Sonne brauchten wir, ja.
Ja, aber auch so einen leichten, missionarischen, widerlichen Charakterzug irgendwie oft.
Aber was, also dieser erste Völkermord des 20. Jahrhunderts, den die Deutschen da begangen haben, und auch was das eigentlich so bedeutet für die Menschen, die Nachfahren dieser Opfer sind, aber auch für die Nachfahren der Täter und so. Und darüber schreibt sich viel, aber wirklich in so einer tastenden, eher so unsicheren Art. Aber ich finde gerade das Unsichere macht das besonders so. Das ist halt keine Deutungshoheit, behauptet. Eher im Gegenteil sagt, sie vermeidet eine Deutungshoheit. So. Und das finde ich, das ist ein guter Ansatz für Geschichte, auch für die eigene Geschichte, dass man auch die Geschichte seiner Vorfahren selbst wenn du 1000 Sachen über die weißt, du nie wissen kannst, wie es eigentlich wirklich war oder was
Fragen
die Gründe
sind.
Fragen
so die beste. Also ich mag es immer lieber, wenn jemand mit einem Roman eine Frage stellt, als eine Antwort erzählen will. Das mag ich irgendwie immer gern.
Ja. So. Also, aber auch so, ich finde auch so in diesem Peer-Reading mit Raphael Rett zusammen, finde ich das sehr interessant, weil man auch gucken kann, okay, die sind eigentlich genau am gleichen Ort, die beiden Figuren. Das sind die Autorinnen sind fast gleich alt. Eine Person of Color und eine, die sehr weiß ist. Und wie die so da auf dieses Thema so zugehen. Und beide haben einen sehr interessanten Stil, damit umzugehen, finde ich. Weiße Flecken von Lena Albrecht. Ein Buch über Kolonialgeschichte und Familiengeschichte.
Und Familiengeschichte. Ja. Und Fragen.
Und viele Fragen.
So, nächstes Buch. Ich glaube, das war ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich immer so, aber ich will gar nicht immer so wahnsinnig superlativ sein, aber ich glaube, es war eine der sinnlichsten Romanerfahrungen, die ich in langer Zeit hatte. Das ist Rote Sonne von Johanne Lückeholm, aus dem Schwedischen übersetzt von Hanna Granz, aus dem Aki Verlag, den ich ja sowieso heiß und innig liebe. Und ich weiß nicht, es gibt von Johanne Lückeholm ja schon Sträger. Ich bin nicht ganz sicher, wann das erschienen ist, vor 2, vor 3 Jahren. Und das war so eine Geschichte, die ich ganz großartig fand, aber wo ich auch so 1000 Fragen sofort hatte. Und fand aber auch damals sofort, dass Johanne Lückeholm so eine der spannendsten Erzählstimmen in der deutschen Übersetzung von Hanna Granz ist, die ich mir so vorstellen kann, weil sie hat sowas. Also man hat das Gefühl, man fällt in so einen tiefen Brunnen und das geht immer weiter und immer weiter. Und die macht Bilder, denen man nicht aufhören will, irgendwie nachzufühlen. Und ich hatte aber auch ein bisschen Respekt vor diesem Buch, weil ich eben Sträger auch ziemlich schwierig zu erklären finde. Worum geht's, was passiert, ist bei Sträger irgendwie total tricky. Das ist bei Rote Sonne jetzt wahnsinnig anders gewesen. Ich habe den Johanne Lückeholm-Sound sofort wiedererkannt. Ich habe mich sofort wieder in diese Sprache verliebt, noch doller, ehrlich gesagt. Aber der Plot ist so interessant, wobei stimmt nicht, der Satz ist total falsch. Der Plot ist nicht interessant, aber was sie mit diesem Roman macht, ist total interessant. Es ist so eine Stadt, von der ich behaupten würde, rascheln Sie mal nicht rum. Also man kann nicht verorten, wo diese Stadt ist. Es ist eine Stadt am Meer. Ich habe die zum Beispiel irgendwo am Mittelmeer vor meinem inneren Auge gesehen. Da leben Menschen, die Namen haben, die nicht eindeutig einer Nation zuzuordnen sind. Es wird oft auch von einer Grenze gesprochen zu einem anderen Land. Irgendwo in einer Rezension habe ich gelesen, es soll eine Stadt in Schweden sein. Für mich war die Stadt am Mittelmeer. Ich glaube, man kann diese Stadt überall hinpacken. Und dort leben India und Kallas. Die sind ein Paar, die sind sehr... Eine ganz schöne Liebesgeschichte wird da erzählt. Der Roman beginnt damit, wie India für Kallas einkauft, weil sie abends was kochen wollen zu Hause. Und es wird wirklich mikroskopisch seziert, wie sie in diesen Supermarkt geht, was sie sich anguckt, woran sie riecht, was sie einpackt, was sie dann bezahlt, womit sie zur Kasse geht, wie sie nach Hause läuft, wie heiß die drückende Schwüle irgendwie auf ihr liegt, wie sie sich freut. Sie kommt dann in das Haus. Es ist ein Hochhaus, der Aufzug ist super dreckig. Sie fährt dann hoch in die Wohnung zu Kallas. Dann küssen sie sich, dann kochen sie zusammen. Es liegt überall auch ein bisschen Staub, man weiß nicht so genau. Also ne, es ist auf jeden Fall jetzt kein schickes High-End Prenzlauer Berg-Pärchen, sondern es hat was angenehm Ranziges und trotzdem was wahnsinnig Schönes und sehr Zärtliches und auch sehr Rätselhaftes. Und dann kriegt Kallas irgendwie einen Anruf von Desme, seiner uralt besten Freundin. Desma, glaube ich. Und die lädt, bei der ist er auch öfter mal, die hat ein Haus am See und da ist er öfter mal. Und jetzt sagt er plötzlich, als er auflegt, so, Desma will, dass wir zusammenkommen, das Wochenende da verbringen. Und India weiß, was Desma ihm so bedeutet und sagt aber so, nee, machen wir gerne, fahren wir hin, schön. Setzen sich in den Zug, fand ich auch total schön am nächsten Tag. Vorher haben sie noch wunderschönen Sex, setzen sich in den Zug, fahren los, kommen in dieses Haus, ein wahnsinnig opulentes, superreiches Haus, auch nicht so alles ganz krass schickimicki. Aber denen geht's gut dort. Also Desma lebt dort mit Lafayette und die haben irgendwie einen großen Garten und es wird sehr sinnlich wieder beschrieben, was abends gekocht wird, wie die Tischdecke von Rotwein, von Ascheflecken, von Fett aus köstlichem Essen und so weiter. Also es hat in diesem ganzen Roman was ganz Langsames und man will aber ganz doll dranbleiben, weil man irgendwie gerne mit da ist. Man sitzt gerne an diesem Tisch mit diesen vier Paaren. Man geht gerne mit denen baden, beobachtet gerne, wie Desma sich den Fuß an irgendeinem Stein aufschneidet und blutet und nach Hause humpeln muss und so weiter. Und
warum gerne?
Weil man so gerne dabei ist. Man freut sich, dass man mit denen Zeit verbringen kann, auch wenn man sie nicht richtig fassen kann.
Ist wie ein bisschen Urlaub so?
Ja.
Also fühlt sich das
Nee, ist nicht nur, es fühlt sich auch ein bisschen geheimnisvoll an. Es fühlt sich eben, das ist vielleicht dieses Sinnliche, weißt du? Ich glaube, wie wenn du so ein bisschen, ich will jetzt keine falschen Vergleiche machen, aber so eine Blume, die möglicherweise auch giftig ist. Man weiß nicht, ob sie vielleicht auch giftig ist, aber sie ist so schön und sie riecht so gut. Und man kann nicht aufhören, an dieser Blume zu riechen und sie zu fühlen. So ist dieses, also wahnsinnig. Ich mache es jetzt mal ganz kurz und auch ohne zu viel vom Plot zu verraten, aber es bricht ein Feuer aus, man sieht die Fabrik oben auf dem Berg brennen, es ist wahnsinnig bedrohlich, Qualm, die Luft stinkt plötzlich verpestet, es ist irgendwie nicht ganz cool und plötzlich stehen drei Kinder in diesem Garten und dann erinnert sich India und sagt, die hat sie doch schon in diesem Zug gesehen, was ist denn da los, diese Kinder waren doch schon in dem Zug, mit dem wir hergefahren sind, so drei Jungs, ganz komisch und die stehen so da und sagen so, sie müssen jetzt mal reinkommen, sie haben keine Eltern und sie müssten jetzt mal bei denen wohnen. Und Desmond nimmt die natürlich rein.
Das ist denen so gefolgt, oder?
Und dann gibt es eine sehr interessante Geschichte, die ich jetzt auf keinen Fall erzähle, die Desmond betrifft, warum Desmond nämlich natürlich sagt, sie muss diese Kinder natürlich mit zu sich reinholen und sie verständigt auch nicht die Polizei, sondern sie...
Weil sie so eine alte Schuld empfindet und die damit ein bisschen wieder gut machen kann, stimmt?
Na, viel zu einfach, Ludwig. Johanna Lückeholm ist komplexer als das. Und zumindest endet es aber darin, dass das Feuer eben so bedrohlich nahe kommt, dass Desmond und Lafayette zu India und Callas sagen, ey, nehmt die Kinder doch lieber mit in die Stadt. Und die haben auch versucht, die Behörden anzurufen, die gehen dann aber irgendwie nicht ran. Und die Frage ist auch, okay, wer ist jetzt für diese Kinder verantwortlich? Der eine ist ein bisschen, der eine ist vielleicht so 11, 12 und die anderen, die Kleinen, sind aber vielleicht so, ich habe die mir vorgestellt, wie so 5, 6. Und die behaupten, sie sind, ich weiß gar nicht, was sie behaupten, das müsst ihr selber lesen. Es ist auch ziemlich vieldeutig, was sie behaupten, zumindest nehmen India und Callas die dann mit. Und es ist dann aber gar nicht so einfach rauszufinden, was mit diesen Kindern jetzt zu tun ist und vor allem, was Mutter und Vater sein ausmacht, also wie man Eltern wird.
Okay, wird man aber das Eltern... geht nicht in so eine Lars von Trier-Richtung oder sowas,
nein, wo dann alles... Nein, 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 es ist überhaupt nicht, so. Es ist nichts Gruseliges, es ist, ne, stimmt nicht, es hat schon was Düsteres, was Schönes, was, aber es passiert jetzt nicht so, man hinterher eine Triggerwarnung gewollt hätte oder sowas. Es ist aber eine Geschichte, die sich dann ganz philosophisch an der Frage entlanghangelt, für wen man wie wo zuständig ist, was Eltern dürfen, und wie es aber ist, wenn andere Leute sich verantwortlich fühlen für Kinder und ob die Kinder nicht auch woanders gut aufgehoben sind, wenn diese Personen vielleicht die besseren Eltern wären. Also eigentlich hat es diese Fürsorgefrage.
Als Kind auf diese. Hattest du das auch, dass du immer mal so bei anderen Leuten wohnen wolltest?
Das sage ich nicht im Podcast. Okay. Aber
meine Mama hört den nicht, ich darf das.
das ist so ganz, also es ist ein ganz wahnsinnig schöner, also wirklich soghafter, ich sage schon wieder soghafter, aber mir fällt nichts Besseres mehr ein. Es sind 270 Seiten, die man, obwohl so wenig am Anfang passiert, beschleunigt es sich dann und man ist aber auch bei dem, wo so wenig passiert, wirklich so die ganze Zeit ganz nah dabei und nimmt alles in sich auf, was beschrieben wird. Und diese Beschreibung, also wenn ihr in der Buchhandlung seid oder in der Bibliothek eures Vertrauens, müsst ihr bloß mal so die ersten drei Seiten lesen. Und die Fähigkeit, die Johanna Lückeholm hat und Hannah Granz, ich muss diese Übersetzung wieder loben, dass ich einen Supermarkteinkauf für so große Literatur halte. Ich hätte fast Poesie gesagt, aber es ist wirklich, es ist beste Prosa. Ja, du lachst. Das ist wirklich ein richtiges... ein rot glänzendes Schmuckstück, ein Juwel von einem Buch.
Das höre ich heute zum ersten Mal. Was denkst du, warum es Rote Sonne heißt und warum ist da ein Schmetterling auf dem Cover? Hast du da eine Erklärung dafür oder eine Ahnung?
Also der Schmetterling erklärt sich, dafür muss man das Buch lesen. Die Rote Sonne, und das hat natürlich, ist das ein Sinnbild für Schönheit und Zerbrechlichkeit, glaube ich.
Ja, okay.
Und die Rote Sonne habe ich so ein bisschen mit diesem Feuer gleichgesetzt. Andererseits, also dieser Roman erzählt, es fängt eben an so einem heißen Sommertag an und dann zieht er sich bis Herbst. Und diese Stadt, in der India und Callas wohnen, die auch immer so ein bisschen wie so eine, also es ist auch so eine diffuse Zeit. Ich bin dann manchmal ganz überrascht gewesen. India arbeitet an der Universität und sitzt da sozusagen in der Fakultät, hat sie irgendwie so einen Bürojob und so. Und immer wenn sehr moderne Sachen kamen, war ich fast so ein bisschen überrascht, weil es hat auch was so unfassbar Zeitloses. Und diese Stadt, die aber beschrieben wird, die hatte auch so ein bisschen was von so einer heißen, südlichen, zukunftsverbrannten. Also es gibt so ganz viele Fragen, die man sich, glaube ich, danach stellen sollte. Und ich finde, vor allem solltet ihr es lesen. Und es ist ein Buch, das so schön ist.
Das klingt wie als so ein Sommerbuch, aber auch als würde man, wenn man das im Januar liest, ganz arge Sehnsucht nach Sommer und Süden bekommen. Oder hattest du das denn auch?
Nee, es war ja auch anstrengend, es war ja auch heiß, okay, und dieser Brand, der dann, also es war jetzt, ich glaube, es war jetzt nicht irgendwie, es war eine Fabrik, die brannte und jetzt nicht irgendwie ein Wald ist lichterloh in Flammen gegangen oder so. Aber es war jetzt eher so, dass ich gedacht habe, schön jetzt darüber was zu lesen, wie jemandem so der Schweiß so die Schlüsselbeine runterläuft, weil sie einkaufen ist und das Netz beschrieben wird, diesen Netzbeutel, in dem sie ihre Einkäufe trägt. Und dann versteht man auch das jetzt, dass es ganz schön warm ist draußen gerade. Ganz schön ist das. Jetzt können wir die Absacker machen.
Ja, schön erklärt, Maria. Macht Lust,
ja,
das zu lesen.
Ja, und weil Estellchen gerade gesagt hat, Fakultät als modern zu bezeichnen, ich muss arg lachen, weil sie natürlich mit so Dingen dort zu tun hat, die sehr heutig sind, also Handys, Computer, irgendwelche Dinge.
In der...
Wo ja, sie arbeitet, ja, ne? Ja. Also das ist dann das Moderne, wo man so ganz kurz nicht mehr weiß. Es
gibt total moderne Fakultäten.
So. Und sie fahren natürlich auch Auto und sowas. Ja, ja. Absacken?
Absacken, genau. Noch so ein Buch, was ich aus meinem Lesestapel noch gezogen habe, was letztes Jahr schon erschienen ist und was ich unbedingt noch lesen wollte. Weil ich glaube, wenn man sich mit Literatur beschäftigt und auch ein bisschen vielleicht mit Literaturkritik oder das Schreiben und Sprechen über Literatur, kommt man an Ruth Klüger eigentlich nicht vorbei, wenn man es ernsthaft betreiben will. Und vor fast 20 Jahren, 1996, ist eine Essaysammlung von ihr erschienen, die hieß Frauen lesen anders, wo Ruth Klüger, die eine, vielleicht sage ich noch so viel zu ihr, die ist 1931 geboren in Deutschland. Ihr Vater und ihr Bruder wurden von den Nazis ermordet. Sie war mit ihrer Mutter dann in Theresienstadt und ich glaube auch noch in einem anderen KZ, konnte aber kurz vor Kriegsende fliehen. Es war also eine Holocaust-Überlebende und ist dann mit ihrer Mutter in die USA emigriert und hat dort eine glänzende Karriere als Literaturwissenschaftlerin hingelegt und hat in Princeton unterrichtet und Berkeley. Und also war so eine der wichtigsten, feministischsten Literaturwissenschaftlerinnen im 20. Jahrhundert. Die hat auch so viel für die Auslandsgermanistik in den USA getan und so. Und genau, und hat immer wieder auch Essays zur deutschen Literaturgeschichte geschrieben, halt so sehr vielen Männern, die jetzt hier auch versammelt sind. Und interessant ist, richtig berühmt geworden ist sie mit ihrer Kindheitserinnerung Weiterleben, wo sie ihre Kindheit in den 30er Jahren in Deutschland als Jüdin beschreibt und auch die Zeit im Konzentrationslager und auch die Zeit danach. Und dann hat sie das Siegfried Unzelt gegeben und gesagt, hier, ich hab eine Kindheitserinnerung. Da war sie schon eine hochdekorierte Literaturprofessorin, die wahnsinnig viel veröffentlicht hatte. Und Siegfried Unzelt liest dieses Weiterleben und sagt so, nö, das veröffentliche ich nicht, das ist zu unliterarisch. Mhm. Und dann wurde es im Waldstein Verlag veröffentlicht und ist so ein Mega-Bestseller geworden. Mhm. Ne? Also so viel zu Siegfried Unzelts literarischen Händchen. Und jetzt ist im Waldstein Verlag eine Neuauflage von dieser Essaysammlung erschienen, ergänzt um einen Essay zu Kleist, den der es halt vorher noch nicht reingeschafft hatte. Mhm. Und genau, Kleist ist so ein Stichwort, weil Kleist ist so ihr großer, also einer der...
Sie ist
der,
Kleistianerin.
Ja, genau, sie ist so einer, oder das war so mit der wichtigste Autor für sie. Über ihn hat sie sehr, sehr viel geschrieben, aber sie schreibt ja auch über Goethe, über Kästner und sowas und immer auch aus so einer feministischen Perspektive. Also das heißt, sie fragt, okay, wie sind eigentlich die Frauenrollen in diesen ganzen Stücken? Und weil wir es ganz am Anfang hast du bei Kaleko über Hilde Domin was. Du hast...
Ich habe über Hilde Domin gelesen und genau, habe gesagt, ja, ich will aber noch was
genau,
zu Kaleko machen.
Und da ging es um Rosen und da musste ich auch so daran denken, weil sie interpretiert zum Beispiel das Heideröslein und als diese Vergewaltigungsfantasie, die es halt ist und sowas. Und vielleicht ist es jetzt so, nach 20 Jahren wird ein manches so denken, okay, das kennen wir jetzt alles schon und bestimmte Frauenrollen in der Weltliteratur, also durch Nicole Seifert und sowas, haben wir mittlerweile ein bisschen einen weiteren Blick. Aber als sie das 1996 so geschrieben hat, oder auch das sind auch Essays aus den 70er, 80er Jahren dabei, da war das wirklich... praktisch noch vor ihrer Zeit so, also sie hat eine totale Nische besetzt, so, weil sie gesagt hat, wir gucken uns die Frauen in der Weltliteratur an und dann auch so Kästner, dem sie in ihren Kinderbüchern den höchsten Kitsch vorwirft und sowas, also das ist sehr interessant und mein Horizont oder mein Blick auf Literatur öffnet das auch nochmal ganz neu, ihr genaues Lesen, aber ich muss auch dazu sagen, dass es sehr voraussetzungsreich ist, also das ist eigentlich auch wie sie Goethe analysiert und sowas, ich glaube, das ist eigentlich
keine
erst...
Keine Einführung ins Werk.
Nee, gar nicht. Und ich glaube, dass es man die richtige Freude auch daran hat, eigentlich, wenn man die Primärtexte kennt. Und wir haben nicht mehr alle Penthesilea gelesen und sowas. Also wir können es vielleicht aus Theaterstücken und sowas, aber das ist sowas, was... Also
wir können es vielleicht aus Theaterstücken.
Ja, naja, also von der Bühne irgendwie, ja, aber ich würde mich jetzt gar nicht so zu Hause hinsetzen und jetzt aus dem Stand heraus Penthesilea lesen. Ne? Und lohnt sich aber, glaube ich. Also nachdem ich das gelesen habe, denke ich, oh, ich muss unbedingt mal wieder mehr Kleist lesen. So, aber,
kann man mal gucken, was auf die Bühne kommt.
Aber es sind halt so wirklich so AutorInnen des 19. 20. Jahrhunderts, die halt so wirklich zum festen Kanon gehören und die ich gar nicht so komplett drauf habe. Deswegen, aber alleine für diesen Essay, da gibt es einen, der heißt Frauen lesen anders, wo sie auch so ein bisschen so einen Rundumschlag macht. Alleine dafür lohnt sich's. Ruth Klüger, Frauen lesen anders, zu lesen aus dem Wallstein Verlag. Das war jetzt ein langer Absacker.
Das war ein langer
aber du hast gut
aber
durchgehalten.
Ruth Klüger ist auch wirklich, ist es auch wert. Ja. Ich werde versuchen, ich will die Zeit jetzt nicht an Judith Keller wieder einsparen, weil wir sind ja beide Fan von Judith Keller. Hast du nicht Wilde Manöver von ihr besprochen, ja, irgendwann bei uns im Podcast? Das war auch, glaube ich, ein Roman, der sehr viele großartige Szenen und auch viele Fragen hinterlassen hat.
Der hat
richtig Spaß gemacht. Und jetzt ist von ihr erschienen Ein Tag für alle in der Edition Spoken Script, beim Der gesunde Menschenversand Verlag.
So ein witziger Name.
Muss man auch alles richtig sagen heute. Und zwar ist das so eine Ausgabe, also eine Reihe, die sich eben mit Texten beschäftigt, die eigentlich gesprochen total gut funktionieren. Und ich hatte auch so ein bisschen überlegt, ob ich sie in die Lyrik zum Anfang schummle. Aber es ist und bleibt, ich finde, es ist doch Kurzprosa. Oder ich finde das nicht, ich glaube, Judith Keller und der Verlag finden das auch. Und es sind ganz kurze Stücke, die manchmal anderthalb Seiten gehen und manchmal auch nur eine Zeile lang sind. Und ähnlich wie, wir hatten es ja neulich von Linda Rachel Sabier, wo ich auch gesagt habe, die kurze Form ist, glaube ich, auch nochmal so super schwer. Und wenn man die beherrscht, in so zweizeiligen Prosastücken ganze Bilder zu öffnen. Und Judith Keller kann das auch mit einer Prise, wie wir sie von ihr kennen und wie wir sie sehr an ihr schätzen, mit einer Prise Absurdität. Ich habe mich immer gefreut, es kommt nicht nur eine Figur, aber eine Figur kommt immer mal wieder vor und ich habe sie jedes Mal wahnsinnig gefeiert. Das sind Geschichten, die wirklich in ganz, ganz knappstem Raum fast Universen öffnen. Das ist aber bei Ron Winkler geklaut, das hat er über Lyrik gesagt. Aber zumindest ganze Räume öffnen und ganze Bühnen aufmachen. Und Judith Kellers Ein Tag für alle, wir hatten ja auch über Taschenbüchliches gesprochen und darüber, dass es manchmal eben auch Sachen gibt, die man kurz lesen muss und über die man dann lange nachdenkt. Die sind auf jeden Fall dafür großartig geeignet. Ein Tag für alle.
Toll.
Unser Tag ist nun vorbei.
Unser Tag. Danke, dass ihr uns zugeschaut habt,
ja,
zugehört. Danke, Maria, für die letzte
Stunde.
Wann haben
wir gesagt? 18. Februar.
Am 18. Februar sind wir wieder hier live aus der Staatsbibliothek zu Berlin unter den Linden. Vielleicht im Schnee, mit Schnee im Hintergrund.
Ach, ich hätte lieber Frühling im Hintergrund und im Vordergrund.
Falls euch gefällt, was wir tun, gebt uns 5 Sterne oder 7, empfehlt uns weiter.
Kommt in die Stabi, guckt euch an, was die Gutes machen.
Am 9. März können wir uns in der Schweiz treffen.
Ja, kommt in die Schweiz. Wenn ihr könnt. Wenn nicht, dann berichten wir, wie es war, versprochen.
Und jetzt wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Ciao.
Wiedersehen.
Das war Blauschwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.